Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Michael Gerber. Hallo, Herr Gerber.
Hallo.
Herr Gerber, viele, also wer in Bremerhaven lebt, der wird Sie sowieso kennen. Viele Verantwortliche in Bremen werden Sie auch kennen. Und vielleicht werden Sie noch ein paar mehr Leute seit ein paar Wochen kennen, weil Sie waren eigentlich der verantwortliche Organisator für die Sale.
Das ist
es
nett.
War ein Team, aber Sie waren der Kopf. Sie waren, hatte ich gelesen, waren eingekauft worden, um die Sale, unter anderem die Sale zu organisieren.
Also ich bin erstmal der Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH.
Und der insoweit, Tourismuschef, kann man
genau,
sagen.
Genau, der Tourismuschef. Mhm. Ich bin, wenn man so will, das Spiegelbild von Oliver Rau in Bremen bei der BFB. Mhm. Die Erlebnis Bremerhaven ist von der Stadt beauftragt gewesen, die Sale durchzuführen, zu planen und durchzuführen. Und wie Sie zu Recht sagen...
Und Sie sind der Chef.
Ich bin der Chef, der genau, der Geschäftsführer, genau so ist es.
Sind Sie so ein bescheidener Mensch, dass Sie nicht sagen, ja, das stimmt, ich und mein Team und ich bin der Kopf des Teams, haben das so gut gerissen?
Ja, vielleicht ist das tatsächlich so, dass ich weiß, ein Chef ist immer nur so gut wie sein Team und insoweit ich außerordentlich froh und dankbar bin, so ein gutes Team an meiner Seite gehabt zu haben, um diese Sale so erfolgreich auch abwickeln zu können.
Es war wirklich erfolgreich. Ich glaube, mit den Bahnverbindungen gab es irgendwie Ärger. Das liegt natürlich jetzt nicht in Ihrer Hand. Aber ansonsten hat das wohl alles wunderbar geklappt, oder?
Also, wir haben eine Umfrage bei unseren Gästen gemacht, haben knapp 1000 Leute daran teilgenommen. Und es gibt viel Anerkennung, viel Lob. Und wie es halt immer so ist, bei einer solchen großen Veranstaltung gibt es natürlich auch in Teilen Kritik.
Was denn zum Beispiel?
Vielleicht hätte es doch noch mal ein paar mehr Toiletten sein sollen.
Ach so.
Das Park-and-Ride-System hat am ersten Tag noch nicht optimal funktioniert.
Das habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen.
Also, auch Dinge, die nicht unberechtigt sind. Manche Dinge können wir auch nicht ändern. Das ist einfach so, wir können bis zu einer bestimmten Menge Menschen organisieren. Und wenn es noch mehr werden, dann gibt es auch mal Engpässe.
1,4 statt 1,2 Millionen, glaube ich. Ne? 200.000 Leute mehr, ungefähr mehr als erwartet.
Also 150.000 Besucher mehr, als wir erhofft haben.
Ja.
Das ist so eine Benchmark, die wir auferlegt haben uns selbst.
Herr Richter, kommen Sie ruhig ran.
Darf ich was zu trinken sein?
Ich hätte gerne tatsächlich ein kleines Bier. Ich habe einen wahnwitzigen Durst.
Kleines Bier?
Kleines Bier, bitte, ja.
Alles klar.
Den Zuhörern und Zuhörern kann man sagen, sie sind schon im Feierabend, es ist fast 18 Uhr. Ne? Na ja, fast auch so ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist schon Feierabend.
Ich mache für Sie heute Feierabend.
Ja, das ist
normalerweise wäre ich jetzt auch im Büro, aber für diesen Termin habe ich das natürlich möglich gemacht. Sehr
das
gerne.
Ist nett. 150.000 mehr als man erwartet, das ist ja trotzdem eine ganze Menge. So viele Einwohner hat Bremerhaven, da muss man ungefähr ein bisschen weniger sogar.
Es also, war
nochmal Bremerhaven
jetzt,
da.
Genau. Ja, das passt schon ganz gut.
Sie sind seit Geschäftsführer der Erlebnis Bremen GmbH seit April 2024.
Ja, richtig.
Das ist noch nicht lange, aber Sie waren vorher schon mal 20 Jahre in Bremerhaven, bevor Sie nach Garmisch-Partenkirchen, was man natürlich aus norddeutscher Sicht überhaupt nicht verstehen kann, nach Garmisch-Partenkirchen verschlagen hat. Sie haben in Nordbayern aber studiert. Wo sind Sie denn geboren? Nicht in Bremerhaven oder doch?
Nein, ich bin kein Landeskind, also weder in der Stadt Bremen noch in der Stadt Bremerhaven geboren, sondern ich bin tatsächlich ein Hamburger Jung, also in der Hansestadt Hamburg, geboren. Mein Studium hat mich dann nach Nordbayern, nach Bayreuth geführt.
Und dann das ist auch ein Kulturschock, oder?
Damals war ich ja noch ein sehr junger Mann und insoweit war tatsächlich Nordbayern oder Bayern generell ein kultureller Wandel, den ich so bisher als junger Mann noch nicht erlebt hatte. Habe mich aber, glaube ich, relativ schnell da auch eingelebt und auch die Region und die Menschen dort auch schätzen gelernt. Und das hat, glaube ich, auch die Idee, nochmal nach Garmisch-Partenkirchen für 5 Jahre zu gehen, deutlich erleichtert. Also wenn ich ganz neu in dieses bayerische Land gezogen wäre, dann wäre es wahrscheinlich anders geworden. Aber so hatte ich schon ausreichend Sozialisation hinter mir.
Ja, konnten Sie auch den Dialekt richtig verstehen, wenn man so richtig tief bayerisch spricht? Ich weiß nicht, wie das Bayreuther bayerisch ist, ob das
auch... Ja, also die Bayreuther sind Franken, soweit sozusagen...
Fränkisch ist ja fast noch schlimmer.
Also, danke. Das Studium in Bayreuth war aus den unterschiedlichen Teilregionen Bayerns zusammengesetzt, auch Niederbayern, Oberbayern, die Schwaben, die Oberpfälzer, das ist eine Mundart, die, sagen wir mal, besonders herausragend ist oder hervorragend ist. Ich habe mich nicht wirklich wahnsinnig schwer getan. Es gab tatsächlich, also es ist halt so, Menschen, die nicht nur Mundart, sondern auch vom Typ her vielleicht auch ein bisschen mehr nuscheln oder so ähnlich, da wird es dann auch schon schwierig. Aber grundsätzlich bin ich mit dem Oberbayerischen sehr gut zurechtgekommen. Also im Verstehen, nicht im Sprechen eindeutig, das würde ich mir nicht anmaßen wollen, aber im Verstehen hat es gut geklappt.
Was haben Sie denn eigentlich studiert?
Ich habe in Bayreuth, also offiziell hieß das Diplom Geografie, also das ist die bayerische Nomenklatur.
Aber nicht für Lehramt?
Nein, nein, nein. Deswegen, also ich habe eigentlich im Kern Regionalökonomie und Regionalplanung studiert, habe aber selber dann im Studium den Schwerpunkt auf öffentliches Marketing vor allem gesetzt.
Und wie sind Sie dann nach Bremerhaven gekommen?
Über einen kleinen Umweg, weil ich nämlich zunächst in Schleswig-Holstein angefangen habe zu arbeiten. Da gab es damals unter Björn Engholm eine neue Regionalförderungsstruktur, die er aufgebaut hat. Mhm. Und ich habe das sogenannte Regionalprogramm Westküste, Nordfriesland und Dithmarschen als Geschäftsstellenleiter betreut, einzelbetriebliche Förderung, Infrastrukturförderung. Dann habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt, die in Bremen gelebt hat, schon damals, natürlich immer noch in Bremen lebt, Unternehmerin. Und der Liebe wegen bin ich dann nach Bremen gekommen und ich habe am 1. April, wie auch jetzt, 96 angefangen in Bremerhaven zu arbeiten. 4 Monate später war ich verheiratet.
Das ist ja herzlichen Glückwunsch. Ja, und danke. Sie sind es immer noch, ne?
Ich bin immer noch verheiratet.
Sie leben auch
29
noch,
Jahre jetzt.
Alle Achtung. Sie leben auch in Bremen. Ja. Ist das nicht ein Tabubruch? Haben sich da nicht Bremerhavener gesagt, ein Tourismuschef? Ich meine, das ist ja gar kein Bekenntnis zu unserer Stadt, wo die Bremerhaven ja sowieso so einen Minderwertigkeitskomplex schon haben.
Also, es war sicherlich in den 90er Jahren ein schwieriges Thema. Also hat mir gerade an den Anfangszeiten auch viel Kritik oder auch mal wieder kritische Anmerkungen herbeigeführt. Ich glaube, das, was mich ausgezeichnet hat, sodass es heutzutage nach meiner Wahrnehmung kein Problem und auch keine Kritik mehr gibt. Ich habe in den Montags- bis Freitagstagen jede Art von Termin, auch in den Abendstunden, überall bin ich gewesen, wo man hätte sein müssen und auch sein sollen. Mhm. Und ich glaube, meine sehr starke Präsenz hat dazu beigetragen, diese anfänglich durchaus kritische Haltung, die auch verständlich ist, also aus Bremerhavener Sicht, zu mindern. Und es war jetzt nach meiner Rückkehr auch kein Problem Thema. Mehr. Mhm. Und ich habe auch gehört und auch gelernt, dass viele sagen, du bist da, du bist präsent und soweit ist es auch in Ordnung, wenn keine Veranstaltung ist, einfach auch zu Hause bist. Und zu Hause ist am Ende völlig egal, weil ich bin ehrlicherweise am Wochenende sehr kleinräumig unterwegs, wenn man so will, zwischen dem Garten und dem Einkaufsort. Und ansonsten bin ich da eher unterwegs.
Ja, das habe ich gelesen. Ja, ja. Dass Sie, wenn Sie Freizeit haben, die eher zu Hause verbringen.
Ja.
Es ist so ein Bekenntnis zu Bremerhaven, da zu wohnen, weil sehr viele pendeln ja zwischen Bremen und Bremerhaven. Meistens allerdings in die Richtung hier wohnen und da arbeiten und nicht andersrum.
Ja.
Was ich gar nicht richtig verstehe, weil ich bin ja großer Fan von Bremerhaven. Ich finde, da gibt es auch wirklich tolle Gegenden, muss man einfach so sagen. Aber wenn Ihnen das nachgesehen wird, ich weiß gar nicht, könnte man den Arbeitsvertrag, Residenzpflicht könnte man theoretisch machen. Ne? Vielleicht ist es dann aber nur das Land Bremen und dann können Sie natürlich in Bremen wohnen.
Also es gibt ja, also mittlerweile ist es, glaube ich, arbeitsrechtlich nicht mehr in Ordnung. Das ist ein bisschen sittenwidrig, jemanden dazu zu zwingen. Mhm. Andererseits gehört das natürlich in der Regel zum guten Ton in der Stadt, in der man beruflich unterwegs ist, auch Präsenz zu zeigen, also auch zu wohnen. Ich kann zumindest für mich in Anspruch nehmen, dass ich im Bundesland Bremen sozusagen zum Steueraufkommen beitrage, also jetzt nicht im niedersächsischen Umland unterwegs bin. Und es ist halt so.
Und Sie hatten ein Haus hier, ne?
Genau. Deswegen, man muss verstehen, meine Frau war schon in Bremen als Unternehmerin. Also einer von uns beiden hätte pendeln müssen. Mhm. Also entweder hätte meine Frau sozusagen von Bremerhaven nach Bremen zu ihrem Arbeitsplatz, zu ihrem Büro pendeln müssen oder umgekehrt. Ich hätte das jemand machen müssen. Und dann ist es so, meine Frau hatte bereits eine Tochter, Nike, die damals kurz vor der Einschulung war, respektive zur Einschulung dann unterwegs gewesen ist, sodass einmal das soziale Leben auch und das Kind auch eine besondere Bedeutung dann hatte. Und wie gesagt, einer von uns beiden hätte pendeln müssen. Und es ist in der heutigen Zeit nicht ungewöhnlich, dass beide beruflich tätig sind und dass beide nun in derselben Stadt arbeiten können. Das ist nicht mehr zwingend die Regel. Soweit glaube ich, das geht schon so in Ordnung.
Obwohl Sie rechtfertigen sich so ein bisschen, als ob Sie doch ein kleines schlechtes...
Ja, ich versuche das zu erklären.
Also ja, ja. Aber Sie können wenn Sie in Rente gehen, immer noch nach Bremerhaven ziehen.
Ja, aber die Alternative wäre vielleicht, ob ich auch nach Garmisch-Partenkirchen nochmal wieder zurück.
Oder nach Spanien.
Ehrlicherweise, das sind alles keine Optionen für mich. Wir haben halt tatsächlich auch Grund und Boden erworben, schon vor vielen, vielen Jahren. Und das wäre irgendwie jetzt auch ganz komisch, da nochmal wieder weggehen
zu wollen. Ich bin ja keine Bremerhavenerin, deswegen werfe ich Ihnen auch gar nichts vor. Ich habe nur gedacht, die Bremerhavener sind ja an manchen Punkten so extrem empfindlich, weil ich glaube, als Küchenpsychologin, dass sie so einen Minderwertigkeitskomplex haben, den sie gar nicht nötig haben. Aber deswegen kann sowas immer irgendwie zumindest für Gesprächsstoff sorgen.
Ja. Also ich teile Ihre Einschätzung, dass Bremerhaven überhaupt gar keinen Grund hat, da also irgendwie in Demut und falscher Bescheidenheit unterwegs zu sein. Die Stadt kann auf das, was sie erreicht hat, stolz sein. Die Menschen in der Stadt können darauf stolz sein. Und dass zwischen den beiden Städten eigentlich seit der Gründung ein nicht ganz einfaches Verhältnis vorherrscht, da auch viele Mythen auch da irgendwie fortgetragen werden von Generation zu Generation, auch ein bisschen vielleicht auch Folklore. Es gibt ja auch immer so Redensarten nach dem Motto, der Weg von Bremen nach Bremerhaven sei ein längerer als der umgekehrte Weg. Ich glaube, das darf man und sollte man ehrlicherweise nicht besonders ernst nehmen im Miteinander.
Jetzt hat ja Bremerhaven unheimlich viele Tourismuschefs verschlissen.
Ja, ich bin tatsächlich der 10. in den letzten 25 Jahren.
Sie sind aber noch guter Dinge?
Ja, also
ich kann warum, ja ganz... Warum sind so viele, also da waren, ich habe es hier mal aufgeschrieben, erst Henning Goos, der war da ziemlich lange, 2008.
Genau. Mr. Sale, ganz genau.
Mr. Sale, hat der die Sale gegründet?
Ja, 1986, das war die erste Sale, die er...
Also der war dann auf jeden Fall 20 Jahre da, bis 2008 war Henning Goos da. Dann kam Volker Kölling, dann kam Andreas Becker und dann kam Ralf Mayer.
Erst Herr Kisby, dann Herr Beckmann und Herr
Mayer. Ach ja, genau, die haben das nämlich nur kommissarisch eigentlich gemacht, Herr Kisby. Genau, Herr Kisby war relativ lange da, dann gab es da auch irgendwie Streit. Ich weiß, ich habe nie durchdrungen, warum da gestritten wurde, aber wie kommt das, dass da so viele verschlissen werden? Und haben Sie nicht gedacht, bevor Sie Ja gesagt haben, irgendwie scheint es ja in Bremerhaven ein bisschen anstrengend zu sein, weil die Frage ist immer, an wem liegt es? Liegt es an Bremerhaven, also da an der Stadt sozusagen oder an den vielen Menschen, ne? Obwohl Herr Goos ist ja, glaube ich, in Frieden und Freundschaft gegangen.
Ja, Henning sozusagen ist ganz regulär in Rente gegangen. Das, was man sagen kann, ist, dass vielleicht es versäumt wurde, frühzeitig über eine Nachfolge nicht nur nachzudenken, sondern
die tatsächlich aufzubauen
und sicherzustellen. Aber das ist müßig, wenn man so will, über vergossene Milch dann auch mal Diskussion zu führen oder den Diskurs damit anzufangen.
Warum sind danach so viele gekommen und gegangen? Was ist das Problem gewesen?
Ich würde mal in die Kategorie, es menschelt ein bisschen. Also am Ende geht es ja um Menschen, die Verantwortung haben, sowohl für die Erlebnis Bremerhaven als auch im politischen Raum, im Bereich der Verwaltung. Da braucht es gegenseitiges auch Vertrauen, dass man miteinander gut zurechtkommt. Und wenn, aus welchem Grund noch immer, das steht mir überhaupt nicht an, also das, was in der Vergangenheit passiert ist, beurteilen zu können, also wer da wann, was, wie, falsch, nicht richtig, wie auch immer gemacht hat, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich kann nur sagen, ja, ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe. Ich habe 23 Jahre lang in Bremerhaven gearbeitet, habe das Kommen und Gehen der Geschäftsführungen zumindest in der Zeit ja auch mitbekommen. Und ich will auch gerne einräumen, ich habe auch schon damals schon versucht, mal meine Mütze in die Luft zu schmeißen und sagen, es gäbe da jemand, der würde gerne diese Aufgabe übernehmen. Es hat damals nicht gepasst und das war eine ganz wesentliche Motivation, auch zu sagen, mache ich jetzt die nächsten 10 Jahre, bevor ich dann auch in Rente gehen darf, mache ich noch weiter an der Stelle, wo ich sitze oder suche ich nochmal eine neue Herausforderung? Ich wollte eine Herausforderung, deswegen auch eine bewusste Entscheidung, nach Garmisch-Partenkirchen zu gehen. Und wie das halt manchmal so ist, wenn man dann weg ist, entdecken dann plötzlich Menschen, dass man vielleicht auch fehlt an der einen oder anderen Stelle. Und dann ist das irgendwie ganz was ganz Besonderes, wenn man angerufen wird und gefragt wird, wir brauchen dich.
Das wollte ich Sie fragen. Wollten Sie aus Garmisch-Partenkirchen weg oder nach Bremerhaven hin?
Sowohl auch ein bisschen. Also ich wollte nicht weg aus Garmisch-Partenkirchen, aber das war halt damals so, dass meine Aufsichtsratsvorsitzende ein bisschen, sagen wir mal so, nicht entschlossen genug wirkte, den Vertrag, einen neuen Vertrag mit mir abschließen zu wollen.
Ich habe das auch gelesen. Die waren auch so sauer auf Herrn Granz, der rausposaunt hat, dass sie da anfangen. Da wussten viele in der Politik noch gar nichts davon in Garmisch-Partenkirchen. Ne?
Ja, aber hier mal ehrlicherweise, ich habe die Emotionalität bei diesem Thema nicht so ganz genau verstanden, weil natürlich ist das so, wenn Sie einen Vertrag beenden wollen, weil Sie in einen neuen Vertrag reingehen wollen, dann kündigen Sie das ja nicht vorher an. Also man unterschreibt erst und wenn man den unterschriebenen Vertrag hat, dann sozusagen kann man sich erklären, nicht vorher.
Ja.
Das wäre irgendwie etwas taktisch unklug, weil der andere Seite könnte ja entscheiden, wir unterschreiben doch nicht, aus welchen Gründen
auch immer. Außerdem kann es Ihnen auch egal sein, ne? Also ne, wenn das endet und dann man fängt was Neues an, was soll man da jemandem vorhalten? Wie kommt man denn mit CSU, mit einer CSU-Bürgermeisterin oder war das auch Oberbürgermeisterin?
Ich weiß nicht. Nein, das nennt sich erste und zweite Bürgermeisterin.
Genau, Frau
Elisabeth Koch und die Claudia Zeug, beide aus Partenkirchen. Das ist ganz wichtig, weil es gibt viele Menschen, die gerne nur von Garmisch sprechen. Das ist in Gegenwart von Frau Koch keine besonders gute Idee. Da ist sie auch ganz streng, auch berechtigterweise, weil der Ort heißt Garmisch-Partenkirchen. Und wenn beide Bürgermeister, erste und zweite, aus Partenkirchen kommen, dann ist das besonders wichtig, den Ort in seiner Herrlichkeit auch auszusprechen.
War das irgendwie, ist das schwierig? Ist das, weil natürlich ist ein Unterschied, ob ein Bürgermeister oder Oberbürgermeister Sozialdemokrat oder Christdemokrat ist, oder spielt das im Tourismus eigentlich überhaupt keine Rolle?
Ich habe dazu eine, wenn man so will, ganz persönliche Haltung, weil in der Regel sind ja alle diese Strukturen immer durch öffentliche Gesellschaften geprägt. Also am Ende ist ja nicht nur ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin oder Oberbürgermeister. Die sind häufig Aufsichtsratsvorsitzende, aber der Gesellschafter ist eigentlich das Parlament. Mhm. Also Gemeinderat respektive die Stadtverordnetenversammlung. Das ist eigentlich dein Gesellschafter. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, in der Sache zu arbeiten, Marketing für die Stadt zu machen. Und ich muss im Grundsatz für die Politik hier anschlussfähig bleiben. Ich mache nicht rote Politik, mhm. also unternehmerische Politik oder schwarze oder gelbe, sondern ich mache meine fachlich orientierten Aufgaben. Mhm. Brauche aber häufig natürlich Unterstützung von der Politik. Beschlüsse über mhm. Geld, Ressourcen, was auch immer. Und da ist es wichtig, dass die Mehrheiten auch an ihrer Seite stehen mhm. und nicht nur die Farbe ihres, vielleicht ihrer persönlichen politischen Präferenz.
Haben Sie denn ein Parteibuch?
Nein.
Oh ja. mhm.
Ist mir auch wirklich immer wichtig gewesen, mhm. weil ich habe... Das lehrt ja einen, wenn man so lange beruflich unterwegs ist. Ich finde es außerordentlich schwierig, dass man abgestraft wird, weil man an seiner Mütze, in Anführungsstrichen, plötzlich die falsche Farbe hat.
Also oder andersrum. Aber auch andersrum. Parteibücher können ja, einen auch wohin transportieren.
Genau.
Ne?
Es gibt auch Menschen, die sozusagen unter an einer politischen Decke flüchten, mhm. um sicherzustellen, dass sie plötzlich draußen vor der Tür stehen. Ich habe dazu eine andere Haltung. Ich finde... Man kann mich für meine fachlichen Einschätzung gerne auch kritisieren. Mhm. Das steht auch dem Gesellschafter dazu zu sagen, wir machen eine Anweisung, was ich zu tun habe. Aber ich mache keine Parteipolitik. Mhm. Das ist mir total wichtig. Mhm. Nicht, weil ich gegen Parteipolitik bin. Die Politik muss ihre Aufgaben machen und auch gestalten. Alles in Ordnung. Ich bin in der Sache unterwegs.
Mhm. Jetzt haben Sie natürlich das Pech, dass Sie jetzt in eine Stadt gekommen sind, die finanzielle Probleme hat.
Das in haben Sie ganz schön beschrieben. Ne?
In Garmisch-Partenkirchen, habe ich gelesen, hatten Sie mehr Geld zur Verfügung. Wie viel Einwohner hat Garmisch-Partenkirchen eigentlich genauso viel?
Garmisch-Partenkirchen hat, glaube ich, 28.000. Also ich hoffe, da sage ich nichts falsch, aber ich meine 28.000.
Ach, ich habe immer gedacht, das wäre größer. Auf jeden Fall eine kleinere Stadt mit viel mehr Geld, muss man jetzt etwas überspitzen. Ja. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl dann wahrscheinlich schon. Und jetzt ist es ja noch schlimmer, weil es gibt ja einen Spardruck auf Bremerhaven, einen ziemlich heftigen sogar. Und nun wird Ihnen ja wahrscheinlich auch, die Daumenschrauben angedreht, oder? Wie nennt man das? Daumenschrauben? Ja. Angezogen.
Also, natürlich ist das so, dass die intensiven Bemühungen der Stadtverordnetenversammlung respektive der Parteien und auch der Verwaltung, den Haushalt in den Griff zu kriegen, auch nicht spurlos an den Beteiligungen vorbeigeht. Also GmbHs respektive Eigenbetriebe. Auch wir sind aufgefordert gewesen,
Personal abzubauen.
Zunächst mal, Beiträge zu leisten, wie Kosten eingespart werden können. Ich hatte jetzt gerade eine Aufsichtsratssitzung, wo wir entsprechende Beschlüsse gefasst haben, und? Der Aufsichtsrat Beschlüsse gefasst hat, um Einsparziele, die mir vorgegeben worden sind, einzuhalten. Und wenn man weiß, dass der Wirtschaftsansatz 24 zur Grundlage des Wirtschaftsplans 25 gemacht wird, dann ahnt man einfach, da muss man irgendwie Geld einsparen und in Zweifelsfalle...
Wegen gestiegener Kosten und Personalkosten und so weiter.
Ich habe dieses Jahr alleine 3% Lohn- und Gehaltssteigerung bei meinen Mitarbeitern. Der TVD ist da das Maß der Dinge. Und wenn diese 3% nicht da sind, weil man im Ansatz 24 unterwegs ist, dann bleibt es nicht aus, dass man über Personalreduktion nachdenken muss.
Wie viel Geld müssen Sie einsparen?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich darüber sozusagen richtig laut reden darf.
Ach so.
Aber
so wichtig ist dann auch nicht.
Aber es sind, wie wir sozusagen, wir reden nicht über 10.000 für Euro, sondern wir reden über 100.000 für Euros.
Wie ist das denn eigentlich? Fängt man dann an, dann guckt man, ob man Werbemittel streicht, weniger verteilt, weniger großzügig ist, Angebote schmälert. Ich weiß gar nicht, so eine Rundfahrt, ich habe ja gerade eine Hafenbusrundfahrt gemacht, trägt sich die oder muss man da in manchen Monaten zumindest was drauflegen? Ich weiß das
Nein,
gar nicht.
Der Hafenbus sozusagen ist sozusagen tatsächlich etwas, wo wir Erlöse erwirtschaften, mehr als wir Aufwendungen haben. Man muss ein bisschen jetzt, das ist ja so in der öffentlichen Wahrnehmung immer so, da gibt es irgendwie Geld an eine Einrichtung und dann kann man das Geld irgendwie hin und her wechseln. Das ist nicht so. Es ist, wir haben einen sogenannten Betriebskostenzuschuss, aus dem wir im Kern unsere Personalkosten abdecken. Verbrauchskosten, Miete, also alle diese Dinge, die man tatsächlich für den unmittelbaren Betrieb braucht. Mhm. Da ist aber jetzt kein Geldbudget enthalten für Marketing oder für andere Aktivitäten. Da bedienen wir uns aus zwei Landestöpfen. Wir sind Partner von zwei Städten ein Land, also zusammen mit der WFB Bremen machen wir gemeinsame Aktivitäten. Das ist ein Landesbudget. Es gibt die sogenannten ESM, Ergänzungsstandortmarketing. Ergänzungsstandortmarketingmittel ist auch nochmal ein Landesbudget. Auch da haben beide Gesellschaften, WFB genauso wie wir, kriegen wir einen Anteil daraus. Und dann, wie in Bremen auch, haben wir in Bremerhaven die City Tax, also das, was unsere touristischen Leistungspartner, manche sagen dazu Bettensteuer, das, aus diesem Budget können wir eben halt bei der Verwaltung Geld beantragen und eben halt da im Kern tatsächlich unser operatives Geschäft dann finanzieren. Also das, die ITB mal jetzt als berühmtes Beispiel, was gerade in diesen Tagen ein bisschen durch die Medien gegeistert ist.
Ja.
Da ist unser Engagement immer über die Citytex dann abgedeckt.
Muss man erklären, Bremen wollte da eigentlich nicht mehr teilnehmen, aber die Bremerhaven haben sich auf die Hinterbeine gestellt. Ja. Nee,
also bevor sozusagen diese Legende irgendwie sich hartnäckig hält.
Erzählen Sie, wie es war.
Also, mein Kollege Oliver Rau und ich, wir beide haben erfahren, dass die Budgetansätze auf Landesebene eingekürzt werden. Und der Olli und ich, also der Oliver Rau und ich, wir beide haben dann mit unserem Team darüber gesprochen, wie wir mit diesem reduzierten Budget umgehen können. Mhm. Und wir haben einvernehmlich miteinander entschieden, wir teilen unseren Gesellschaftern, Senatorin Vogt, Oberbürgermeister Granz, mit, dass wir vor diesem Hintergrund eine Teilnahme an der ITB nicht sicherstellen können.
Weil das ganz schön teuer ist.
Weil wir sozusagen das Budget nicht ausreicht, um unsere sonstigen wichtigen Aktivitäten abzudecken. Mhm. Diese Botschaft haben beide Gesellschafter gegeben. Und daraufhin haben dann beide Gesellschafter nochmal miteinander gerungen. Ehrlicherweise auch, weil es natürlich unglücklich ist, 3 Tage vor der Entscheidung zu kündigen, also die Nicht-Teilnahme zu entscheiden oder über die Teilnahme zu entscheiden, sehr kurzfristig ist. Und dementsprechend haben sich beide Parteien am Ende entschieden, für 26 eine Teilnahme sicherzustellen. Aber es war nicht eine Entscheidung vom Land Bremen, sozusagen uns die ITB zu streichen, sondern sie haben erstmal nur das Budget reduziert und die operativen Unternehmen,
WSD ja,
und wir.
Aber das ist ja sowas Ähnliches, ne?
Ja, man hätte natürlich woanders. Wir hätten auch woanders streichen können, ja sagen, den RDA aber oder
das
was.
Das heißt, dann müssten Sie den Bremerhavenen, die ja dann, die Politik in Bremerhaven hat sich ja aufgeregt, ja, dass sie das nicht findet, dann müssten Sie denen sagen, dass Sie dafür verantwortlich sind, Sie und Herr Rau.
Naja, also sie haben wir haben es ja kommuniziert. Also ja. Oliver Rau hat es dann, also das haben wir so vereinbart, damit wir jetzt nicht 1000 Leute Briefe schreiben. Oliver Rau hat für 2 Städte ein Land an beide Gesellschafter, Frau Vogt und Herrn Granz, gemeinschaftlich geschrieben. Ihr habt ihnen die Budgetfestgaben, Festsetzungen gemacht.
War das, um Druck zu machen? Oder lohnt sich das wirklich nicht, da teilzunehmen? Ist das nice to have und man muss es eigentlich nicht, weil man nichts davon hat?
Also, es ist natürlich wie so häufig nicht so einfach schwarz-weiß zu beschreiben. Ja. Für Bremerhaven kann ich deutlich sagen, wir haben, also die Stadt Bremerhaven hat in den letzten Jahren sehr intensiv auf der ITB das sogenannte Kreuzfahrtpodium aufgebaut. Mhm. Wir sind mittlerweile wirklich der Platz auf der ITB, wo das Who is Who der Kreuzfahrtbranche nach unseren Bremen-Stand zum Kreuzfahrtpodium Bremerhaven kommt. Mhm. 100 Teilnehmer, hochrangig besetztes Podium. Dieses Fund, diese Bedeutung, schmälert man natürlich, wenn man plötzlich nicht mehr erscheint und möglicherweise die Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg da sind und dann vielleicht sagen, Mensch, da laden wir doch mal die Kreuzfahrtbranche an unseren Stand ein. Das gilt es natürlich irgendwie
und zu vor allem, vermeiden. Was man jahrelang aufgebaut hat, das dann plötzlich wieder, ja, verstehe. Was kostet das, daran teilzunehmen?
Also ich versuche es mal anders zu beschreiben, weil
ich
kann nur sagen, wenn man Anschließer bei der DZT, bei der Deutschen Zentrale für Tourismus sein will, mit einem Tisch und 2 Stühlen, ich weiß auch 4 Stühlen und einer Wand, wo man sagt, Mensch, ich bin in die Stadt sowieso, sind Sie schon mit 60.000 Euro dabei.
Ja, das ist
so. Jetzt können Sie einfach mal so ganz viel vor sich hin überlegen und Ihre Kugel reingucken und sagen, Mensch, kostet mehr als 60.000, so würde ich immer sagen wollen.
Verstehe. Sie haben, als Sie wieder zurückgekommen sind nach 5 Jahren, ich meine, Sie waren ja wahrscheinlich doch häufiger in Bremen und auch in Bremerhaven, aber als Sie offiziell wieder zurückgekommen sind, haben Sie gesagt, manche Dinge wären nicht so weiter bewegt worden, wie sie hätten bewegt werden können. Was meinten Sie denn damit zum Beispiel?
Was meinte ich damit zum Beispiel? Ich fand, dass das Thema Peer der Wissenschaft, also das Netzwerk unserer wissenschaftlichen Einrichtungen, bei dem es darum geht, die Stadtbevölkerung, das Thema der Wissenschaft näher zu bringen durch populäre Formate, dass das ein bisschen sozusagen in seiner Weiterentwicklung zumindest stagnierte, dass das Stadtmarketing-Konzept, das ich sozusagen vor meinem Weggang noch angefangen habe aufzubauen und zu entwickeln, quasi in den letzten Jahren, 5 Jahren, in denen ich nicht da war, nur noch per Copy-Paste und nicht tatsächlich inhaltlich substanziell weiterentwickelt wurde. Also das sind jetzt mal 2 Beispiele, auch die Frage, wie es mit dem Thema Innenstadt weitergeht. Wir hatten zu meiner Zeit, das ist wie ein alter weißer Mann jetzt, also aber zu der Zeit gab es ein Innenstadtmanagement, es gab eine Organisation. Diese Organisation ist über die Jahre irgendwie an die Wand gefahren worden. Alles Dinge, von denen ich das immer ganz keck behaupte, wenn ich da geblieben wäre, hätte es diese Entwicklung wahrscheinlich eher nicht gegeben. Das ist jetzt natürlich jetzt etwas sehr keck, weil ich bin nicht da gewesen und der Beweis bleibt jetzt schuldig. Aber
ich kann ja andersrum fragen, was ist in den 5 Jahren torpedohaft nach vorne geschossen? Dann eben ohne ihr zu tun. Wo Sie zurückgekommen sind und haben gesagt, alle Achtung. Wahnsinn. Die Entwicklung des Auswandererhauses wahrscheinlich. Ne? Genau, auch das ist nicht städtisch, sondern es ist natürlich das deutsche Auswandererhaus. Aber nichtsdestotrotz hat sich da in 5 Jahren ja ein
das deutsche Auswandererhaus, da habe ich ja meine ganz eigene persönliche Beziehung dazu, weil ich habe damals die Projektentwicklung verantworten dürfen, also für den ersten Baukörper, der dann 2005 aufgemacht hat, der einzige, der rechtzeitig sozusagen zur Sale damals fertig wurde. Dieser Erweiterungsbau, das ist sozusagen definitiv außerhalb jeglicher Art von Mitverantwortung von meiner Seite gewesen. Das ist sehr beeindruckend, die Entwicklung auch, weil man mittlerweile auf nationaler Ebene quasi als Anerkennung als Migrationsmuseum von nationaler Bedeutung unterwegs ist.
Das Liberty, was dazu gekommen ist, ist toll. Also, ich war da noch nie drin, aber von außen...
Ich empfehle dringend die Roof Bar.
Ah ja. Jedenfalls, das ist was, was sich doch toll entwickelt hat, ne?
Ja, aber das sind ja auch
Entwicklungen. Ich habe beim Klimahaus auch gedacht, wie lange wird das gut gehen, weil das Universum in Bremen musste ja auch einmal fast komplett entkernt werden und neu aufgebaut, weil man festgestellt hat, dass irgendwann ist das sozusagen abgegrast oder so. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Und das Klimahaus hat sich ja jetzt auch weiterentwickelt durch die Wetterextreme.
Ja.
Aber da habe ich wirklich gedacht, schaffen die das so lange so gut durchzuhalten? Aber offensichtlich geht's, ne?
Ja,
aber Gedanken über diese Neukonzeption, immer wieder Erneuerung, muss man sich schon machen. Ne?
Also das ist ja die Erfahrung, die ich im Zuge meiner Verantwortung beim Deutschen Auswandererhaus gelernt habe. Das eine ist, einen Ausstellungsbereich zu inszenieren. Aber das zweite ist, du brauchst Flächen für Sonderausstellungen, um immer wieder rund um dein zentrales Thema Anlässe zu schaffen, das Haus ein zweites, drittes, viertes Mal zu besuchen. Also ein Höchstmaß auch an Multifunktionalität oder sicherzustellen. Und ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, das Universum als Science Center ist sozusagen so ein sehr umfassendes, aber auch gleichermaßen nicht so konkret greifbares Thema. Es geht immer darum, neue Möglichkeiten für Kontakt mit Phänomenen naturwissenschaftlicher oder sonstiger Art zu haben. Sowohl das Auswandererhaus als auch das Klimahaus sind sehr klare Themen, die auch weitererzählt werden können. Also beide Häuser haben ihre Geschichten, die sie erzählen können und die auch nicht aufhören. Also das Thema Wetter, Klima beschäftigt uns heute und hat uns schon in der Vergangenheit beschäftigt und wird uns in Zukunft noch viel mehr beschäftigen. Da bin ich sehr von überzeugt. Und das Thema Migration hat gleichermaßen, das sind Themen, die einfach toll weitererzählt werden können. Das macht die Sache leichter und ich glaube auch, dass das Schifffahrtsmuseum jetzt den richtigen Zugang dazu gefunden hat, auch seine Geschichte jetzt nochmal neu und anders und besser erzählen zu können.
Ja, das wird spannend, ne? Ja. Ob die noch auch den Bogen rauskriegen, wenn der Scharunenbau fertig ist. Ne? Da hatten wir gerade ein Interview ein langes mit der Chefin.
Frau Schilling, genau.
Ja, genau. Sie haben gesagt, Sie haben ja, kaum ist die Sale vorbei, müssen sich um den 20. Stadtgeburtstag kümmern. Ne? Da fangen gerade die Arbeiten richtig an oder Planungsgremien und so weiter. Na, noch 2 Jahre, aber 2 Jahre sind nichts in solchen großen Dimensionen.
Nein, es ist nichts. Ich will auch nicht verhehlen, dass wir haben ein bisschen Zeit verloren. Das eine ist, bis so ein Konzept offiziell durch alle Gremien durch ist. Das zweite ist, irgendwie gibt es dafür die Notwendigkeit, auch ein bisschen Geld zu haben. Oh, auch das Bemühen um Geld ist sozusagen eine kleine Herausforderung. Also wir haben ein bisschen Zeit verloren. Es gab die Entscheidung, dass unser Unternehmen oder in unserem Unternehmen das Projektbüro angeordnet werden soll. Das ist eine große Ehre, aber setzt eben halt auch voraus, dass man Ressourcen hat. Ich hatte sozusagen zu der Zeit halt keine Abteilungsleitung, die hatte ich sozusagen gerade erst verloren, musste neue Abteilungsleitung aufbauen. Also auch ich habe einfach als Unternehmer ein Stück weit ein bisschen Zeit verloren. Und jetzt sind wir aber aufgestellt. Und jetzt sind wir eben halt, wie es halt manchmal so ist, wenn man unter besonderem Zeitdruck steht, hilft es aber auch ein Stück weit, dann auch in Dynamik einzukommen. Also ich weiß, wir sind da nicht gerade mit üppigen Zeitvolumina unterwegs, aber ich vertraue darauf, dass auch die Stadtgesellschaft und die Akteure jetzt gut mobilisiert werden können, um die Programmplanung auf den Weg zu bringen. Wir werden jetzt bis Ende des Jahres sozusagen eine erste Anmeldungswelle haben und Anfang nächsten Jahres nochmal eine zweite Welle, sodass wir bis zum Ende 26 also da auch safe sind mit dem gesamten Programm.
Gibt es denn irgendwas, was Sie schon uns versprechen können? Was passieren wird, außer im Höhenfeuerwerk, was es ja hoffentlich geben wird. Obwohl, feinstaubmäßig weiß man gar nicht, ob man das noch macht.
Wir haben ja spätestens seit der CeE wissen wir ja, dass unsere Gäste aus nah und fern auch der Drohnenshow sehr viel abgewinnen konnten. Das hat viele sehr beeindruckt.
Na, jedenfalls irgendeine Spektakel dieser Art wird es ja wahrscheinlich geben.
Wir haben natürlich wir müssen halt gucken, das ist natürlich auch das im Jahr der Wahl, also 27 sind ja auch Wahlen, also müssen wir ein bisschen gucken, dass wir zwischen Wahlen und sagen wir, dem Stadtjubiläum da irgendwie auch eine saubere Auseinander.
Es darf kein Denkmal von Melf Granz irgendwo aufgerichtet werden.
Es geht ja um alle möglichen politischen Akteure. Da sind ja alle gleichermaßen in der, also vor der Herausforderung, sich wählen lassen zu wollen.
Ja, richtig auseinanderhalten können werden sie es gar nicht.
Nein, ne? Aber ich kann ja nur sagen, das ist unsere Aufgabe jetzt nicht sozusagen Wahlveranstaltungen sozusagen damit zu organisieren, sondern wir wollen das Stadtjubiläum organisieren. Und es geht darum, dass die Menschen der Stadtgesellschaft im Rahmen unterschiedlicher Verantwortlichkeiten, in der sie so unterwegs sind, etwas machen wollen und wir ihnen dabei helfen, das machen zu können. Wir haben uns jetzt mal selber die Idee auf einen Zettel geschrieben, 200 Jahre Stadtjubiläum, 200 Projekte. Ah ja. Das ist irgendwie vielleicht nicht besonders originell, aber das ist so ein bisschen jetzt auch die Ambition, die dahinter steht.
Das wird sich durchs ganze Jahr ziehen.
Ja, eindeutig.
Und wird es ja irgendwie so ein Stadtfest-Höhepunkt mäßig geben, oder wo die ganze Stadt feiert quasi, oder?
Ja, also das ist, sagen wir so ein bisschen schon auch, steht auf unserem Zettel drauf, eine Art Bürgerfest, also wo die Menschen miteinander ein großes Fest feiern, gehört dazu. Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja schon etwas länger in dieser Stadt unterwegs gewesen. Zu irgendeinem Geburtstag gab es eben halt eine wahnwitzige, riesige Geburtstagstorte. Da hat das örtliche Bäckereihandwerk also ordentlich gearbeitet, um da eine riesige Platte zu organisieren, damit eben halt möglichst viele Menschen und nicht nur Hunderte, sondern Tausende Stück Kuchen bekommen. Ob wir sowas Vergleichbares wieder machen werden, weiß ich ehrlicherweise heute noch nicht.
Aber mit Menschenmengen wissen sie ja umzugehen. Ne? Ja. Da kann die Sale ist ja wirklich was da eine harte Schule, aber auf jeden Fall eine Schule.
Ja.
Was würden Sie sich denn wünschen, außer mehr Geld?
Oh Gott. Ehrlicherweise, also ich würde mir schon wünschen, mir würde ja schon helfen, wenn man sozusagen eine stabile finanzielle Grundlage hat. Also ich sage mal, von dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um den Haushalt bleibt ja, sagen wir, abzuwarten, ob da noch weitere Notwendigkeiten entstehen könnten. Also ich will sie nicht herbeireden.
Also Planungssicherheit.
Genau, Planungssicherheit.
Für 5 Jahre oder was weiß ich.
Genau, also generelle Planungssicherheit für das Unternehmen, für meine Mitarbeiter.
Naja, die machen sich dann auch ständig Sorgen, ne? Ob befristete Verträge verlängert werden und so.
Alle solche Dinge. Deswegen sagen wir, Planungssicherheit für das Unternehmen wäre schon mal eine wichtige Grundlage. Auch den Mut zu haben, dass wir Dinge ausprobieren dürfen. Das ist ja manchmal so, dass je besonders ein Thema vielleicht ist, desto mehr Leute auch erstmal sagen, ob man das machen kann.
Gibt es irgendwas, was Sie gerne ausprobieren würden?
Nichts, worüber ich momentan nicht.
Ach, schade, Sie lächeln schon so vielsagend. Gut. Aber eigentlich ist es ja so, dass sowohl das Land Bremen als auch Bremerhaven, dass die Touristenzuwächse sind ja toll. Ne? Also es ist eigentlich, die Bilanz ist super.
Ja, also man muss ja fairerweise sagen, ich blicke ja immer ganz neidvoll zu der Entwicklung in der Stadt Bremen. Bremen hat eine etwas bessere Performance in den letzten Jahren.
Vorher war es aber Bremerhaven, so, ne? Ein paar Jahre lang. Also das weiß ich ziemlich genau.
Genau. Wir haben im letzten Jahr nicht so gut abgeschlossen, wie erhofft. Also da sind wir ein Stück weit unter unseren Erwartungen geblieben. Für das erste Halbjahr 2025 freue ich mich sehr. Wir haben das Jahr 2024 übertroffen im ersten Halbjahr. Wir sind sogar fast an der Entwicklung an 2019 wieder dran, irgendwie 2,34%. Genau, also das letzte, in der touristischen Branche ist ja das quasi die Benchmark.
Genau.
2019, das letzte Jahr noch ohne Beeinträchtigung durch eine Pandemie. Und gemessen daran habe ich für den Aufsichtsrat auch natürlich an die Wand geschmissen, eine Kurve, wo man genau sehen kann, Anfang des Jahres hatten wir noch eine leichte Delle, da waren wir nicht so gut in der Performance. Aber danach quasi deckungsgleich mit der Entwicklung in 2019 und wie gesagt, keine 3% Abweichung. Das ist schon ein gutes Signal. Wir erwarten natürlich rund um die Sale-Monate jetzt, dass wir da definitiv keine Einbrüche haben können, weil die Stadt war voll. Und dann schauen wir mal, wie sich das im Herbst dann weiterentwickelt.
Ja. Sich wünschen also Planungssicherheit, Mut, was auszuprobieren, was können Sie ja vielleicht nächstes Mal erzählen.
Ich würde mir schon eine Infrastruktur wünschen. Also wir haben ja tatsächlich, also das ist halt eine Herausforderung für die Stadt. Wir haben eben halt den sogenannten Verbindungskanal zwischen dem alten und dem neuen Hafen. Der ist momentan nicht zu nutzen, der muss saniert werden. Und dadurch ist der alte Hafen nicht im Moment mit Schiffsbesatz zu nutzen. Das hat uns schon bei der Sale vorher Herausforderungen gestellt. Und solange dieser Verbindungskanal nicht saniert wird, bleibt es eben halt eine Herausforderung. Da wünsche ich mir natürlich für unsere Veranstaltungsabteilung auch wieder so schön reparierte, sanierte Infrastruktur, um unsere Arbeit eben halt ein Stück weit zu erleichtern.
Es gibt ja Überlegungen, es hängt halt unheimlich viel mit sehr viel Geld zusammen.
Ja, immer, leider.
Zum Beispiel den Schaufenster-Fischereihafen zu überdachen, was man sich sehr gut vorstellen kann. Weil wenn es richtig schüttet, dann kann man zwar am Schaufenster-Fischereihafen langlaufen, aber trotzdem merkt man richtig, dass sich die Stimmung so drückt, wenn da ein Dach drüber wäre, über diesen großen, schönen Platz, wäre das natürlich schon ein bisschen was anderes, oder sind Sie gar kein Freund davon?
Also, ich weiß, dass gerade die Gastronomen, also dass die Idee, den gastronomischen Bereich zu überdachen, also es gibt keine Planung, zumindest nach meiner Kenntnis, aktuell, die tatsächlich eine gesamte Überdachung des Platzes beabsichtigen würden, ne? Sondern die Gastronomen haben alle eine Außengastronomie. Jeder hat da immerhin seine persönlichen Schirme aufgestellt, auch unterschiedliches Mobiliar. Und da gibt es zumindest die Idee, eine einheitliche Überdachung sicherzustellen.
Ich habe mir gedacht, die würde mit auf den Platz gehen.
Nein. Also sie geht eben halt in den Außenbereich der gastronomischen Betriebe, aber nicht über den gesamten Platz.
Nee, den gesamten wäre vielleicht auch ein bisschen viel, was da würde man sich auch verlassen. Windlasten
und andere Dinge mehr, da glaube ich, gibt es gute Gründe, es nicht so zu machen.
Ja, und ich weiß gar nicht, ich weiß, dass ein Bus fährt vom Schaufenster Fischereihafen zu den neuen Hafenwelten, aber so ein richtiger Shuttle-Service fände ich da auch ganz gut, weil ich glaube nicht, dass man da zu Fuß geht, oder natürlich, man kann zu Fuß gehen, aber A ist die Strecke nicht so schön und zweitens ist es doch ganz schön weit, ne? Für Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, ist es fast nicht zu schaffen. Und die Bushaltestelle, die ist ja oben an der Straße, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Auf jeden Fall so ein richtiger Shuttle von dem kleinen Leuchtturm, wo man die Fischbrötchen essen kann, bis hin zum Klimahaus. Wäre schon ganz schön. Ne?
Also Sie sprechen ein Thema an, das die Stadt schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Also die Frage, wir haben zwei touristische POEs, Point of Interest, nämlich die Innenstadt Alter Neuer Hafen und das Schaufenster Fischereihafen. Es hat in der Vergangenheit verschiedenste Überlegungen gegeben, wie man diese beiden Areale, die tatsächlich in ihrer Fußläufigkeit schon ein gesundes Fußwerk, Schuhwerk auch abverlangen, weil sie eben halt nicht 200 Meter sind, sondern irgendwas um die 2-3 Kilometer, wenn ich so richtig im Kopf habe. Es gab mal die Idee, da damals, als die Expo in Hannover war, ob man nicht die wunderbare Schwebebahn gleich...
Eine Seilbahn, das wäre natürlich toll. Bremen ist ja jetzt auch wieder auf dem Trip, eine Seilbahn über die Weser. Ja.
Also das ist damals geprüft worden und wir sind halt Windlastzone 4, also der Standort. Und das ist für solche Konstruktionen keine wahnsinnig gute Idee.
Eine Schwebebahn vielleicht.
Ja, nein, also wie gesagt, die Windlastzone führt dazu, dass solche Infrastruktur nicht funktioniert. Wir wissen durch Gästebefragungen, dass wir es nicht schaffen, tatsächlich signifikante Kopplungstätigkeiten, dass die Menschen sowohl das Schaufenster als auch die Innenstadt besuchen. Sonst ist schon, dass beide quasi ein Stück weit ihr eigenes Zielpublikum generieren und wir nicht so viele Kopplungstätigkeiten haben, aber wie man sich das wünschen werden.
Aber vielleicht, weil sie so weit auseinander liegen. Ja. Was wäre denn mit so einem Hop-on, Hop-off-Bus, was andere...
Hat das auch schon mal gegeben. Man muss immer sagen, es hat schon mal was gegeben. Mhm. Der hieß sogar, wie hieß der Fisch? Irgendwas mit Fisch, Dings der Bumser. Ich kann den Namen leider nicht mehr in Erinnerung rufen. Aber das, also was man sagen kann, ist, es hat da auch da schon Ideen und auch Maßnahmen gegeben, die aber damals nicht funktioniert haben. Am Ende war es auch ein Stück weit die Frage der Finanzierung, ein gesondertes Shuttle-System dann auch zu finanzieren, das sind Betriebskosten. Worüber man nachdenken kann, ist ja nur, weil eine Idee vor 10 Jahren nicht getragen hat unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ob diese Idee vielleicht heute besser tragen würde. Und das Zweite ist, wir denken auch über das Thema Gästekarte nach. Mhm. Und ein sehr probates Mittel bei Gästekarten ist ja immer, dass man die Nutzung des lokalen ÖPNVs kostenfrei stellt. Und auch das ist dann mal nochmal so ein strategischer Aspekt, den wir in den nächsten Wochen und Monaten prüfen wollen, ob wir über so eine Gästekarte vielleicht auch mal noch mal da einen neuen Hebel rankriegen.
Ja, verstehe. Im Großen und Ganzen waren das schon meine Fragen zum Thema Tourismus und Bremerhaven. Es sei denn, es gibt noch irgendwas, was Ihnen auf den Nägeln brennt.
Also ich weiß nicht, ob es an die Nägel brennt, aber weil wir sozusagen im Vorgespräch in Anführungsstrichen ganz kurz darüber gesprochen haben, weil ich werde normalerweise immer gefragt, was ist dein Highlight in Bremer zur Sale gewesen. Und das Sale-Programm war ja umfangreich von allen möglichen Belangen. Und es gab eben halt ein persönliches Highlight, was ich für mich selber hatte. Das war die Einlaufparade. Nicht wegen der Einlaufparade, natürlich, weil da unsere zentralen Gäste, die Großsegler, da sind, sondern weil ich die Einlaufparade auf der Gold Fork erleben durfte. Und ich habe während meiner staatsbürgerlichen Pflicht, ich habe 15 Monate ja bei der Marine dienen dürfen, sollen, müssen. Und ich habe 9 Monate auf der Golf Fock verbracht und nach 41 Jahren, ich habe 84, war ich dort an Bord. Und nach 41 Jahren war ich mal wieder auf der Golf Fock und das war schon ein ganz persönliches Erlebnis. Die haben ein bisschen Manöver gefahren, zu sehen, wie viele Dinge sich geändert haben. Ich war unter Deck. Hängematten. Mittlerweile gibt es da eine richtige Pantry und Fernseher. Und 40 Jahre früher, da war vieles anders. Das war für mich ein ganz persönliches Highlight, aber etwas, was sehr persönlich ist.
Ja, war das eine schwere Zeit damals auf der Gorch Fock?
Nein, also zum einen ist das so, ich bin eigentlich in der Ausbildung damals ein sogenannter Signalgast gewesen, Nachrichtenübermittlung mit Licht und Flaggen. Und 5 von unserer Ausbildungslehrgang konnten, wenn sie wollten, auf die Gorch Fock. Dann aber nicht als Signalgast. So viele Leute können da nicht mit Licht und Flaggen arbeiten, sondern als Decksdienst. 11er Verwendungsreihe, glaube ich, heißt das. Ich habe mich dafür beworben, also an der Schule, so in meiner Klasse, wenn man so will, in meinem Ausbildungsbereich wollten 2 und von uns beiden war ich dann der Lehrgangsbessere. Deswegen habe ich den Zuschlag bekommen. Wohl wissend, dass ich was anderes machen werde, als ich gelernt habe an der Marineoperationsschule.
Ich meine, auf so engen Raum mit so vielen Leuten.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Intro, das tut mir leid jetzt, aber ich muss mir das Testthema sozusagen nach, auf dem Bangkok ein bisschen nach vorne ziehen. Ich finde, das, was man wissen muss, ist, so ein Segelschiff, ein Großsegler, hat verschiedene Lebenswelten. Und natürlich ist das ein unglaublich tolles Erlebnis, in der Takelage zu arbeiten, auf dem Vordeck die Nachtwache zu machen und Pinguine begleiten dich in den Abend hinein. Alles ganz großartige Dinge. Und andererseits ist es aber eine militärische Einheit. Also es ist, wenn man so will, eine schwimmende Kaserne. Da gibt es die dienstlichen Belange. Und wenn sie 2 Wochen auf See sind, gibt es halt Menschen, die nach einem Tag quasi schon etwas unruhig werden, die jungen Kerle. Und das hat eben halt für alle Arten von zwischenmenschlichen Konflikten gleichermaßen gesorgt. Es gibt keine Privatsphäre, also zumindest damals nicht. Ich glaube, es ist heute auch nicht anders. Du kannst dich nicht zurückziehen, du bist immer Teil der Gemeinschaft. Das sind alles Herausforderungen, mit denen Menschen unterschiedlich umgehen.
Manche können es ganz gut, manche gar nicht. Auch wenn es da Streit gibt oder so. Ich stelle mir das schon, auf jeden Fall ist es eine persönliche Herausforderung. Wenn man das schafft, finde ich, da habe ich echt Respekt vor, das hinzukriegen. Haben Sie auch mal Angst gehabt, weil Sie mal richtig in richtigen Wellengang in Sturm geraten sind oder so?
Also klingt das wieder so ein bisschen angeberisch, aber tatsächlich, ich habe es geliebt. Ich war Topscast, insoweit war ich sozusagen generell, habe ich nur oben im Rig gearbeitet. Also ich war für Sicherheit, Wartung da oben mit verantwortlich, mit Kameraden zusammen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Viscaria waren. Ich hatte die 4-8-Wache, also 4 Uhr morgens dann am Oberdeck erscheinen und dann bis 8 Uhr morgens zu arbeiten oder an Deck zu sein. Und bin quasi aufgewacht und das Schiff hatte richtig Lage. Und dann
Seitenlage.
Seitenlage und dann Oberdeck drauf, Vollzeug, erstklassiger Wind.
Und Vollzeug, das, Sie müssen...
Also alle Segel gesetzt. Und es war einfach großes Kino. Ich habe das großartig gefunden. Das war keine Angst, sondern das war schiere Begeisterung.
Ja, verstehe.
Die Sonnenschein dann aufgehen und so. Das großes Kino.
Also, segeln Sie denn auch so?
Nein, nicht mehr. Ich habe nach meiner sozusagen Zeit bei der Marine, habe ich dann studiert. In Bayreuth haben wir ja gerade darüber gesprochen schon. Und ich habe dann damals Hand gegen Koje gemacht. Also man kann bei Schiffen anheuern, arbeitet dort und darf dafür eben halt dann für umsonst schlafen und essen. Und ich habe auf der Torhaya da angeheuert und habe dann mehrere Saisons nach immer in den Sommermonaten, in der Ferienzeit, an Bord gearbeitet und habe das sehr genossen. Aber
also Touris so rumgeschippert, die das...
Ja, beides sowohl auch. Also sagen wir mal, so Unternehmen, die da mal so einen Firmenausflug gemacht haben, da ging es eher darum, den Jux von Treken abzuhalten, damit sie nicht außenbords fallen. Ein bisschen ist übertrieben. Aber eben halt auch, was ich... Heimkinder aus Bayern oder aber sozusagen Hamburger Abiturienten. Sehr unterschiedliche soziale Milieus, denen du versuchst halt das Leben an Bord, Gemeinschaft, jeder ist für jeden da, eine Hand für dich, eine Hand fürs Schiff.
Man hat bestimmte Pflichten, das geht ganz gar nicht anders.
Backschaff machen, also irgendjemand muss sich um das Essen kümmern.
Ja, ja.
Da haben sich vielleicht die Hamburger Abiturienten nicht ganz so leicht getan, aber auch die Heimkinder, da gab es euphorische Augenblicke und auch wiederum auch das, die haben alle ja keine einfache Jugend, Zweifelsfalle auch wieder ganz verstörend.
Das war so eine pädagogische Maßnahme das gibt es manchmal. Sie haben ja mal gesagt, dass Sie ein relativ langweiliger Mensch wären. Ich finde das jetzt gar nicht nach unserem Gespräch, ehrlich gesagt. Sie meinen, dass Sie, wenn Sie in Ihrer Freizeit irgendwie nicht keine Berge besteigen und eben auch nicht segeln oder sowas, sondern sich mit Familie und Hund beschäftigen. Was haben Sie denn für einen Hund? Ich frage für einen befreundeten Bearded Collie, der zufällig bei mir lebt.
Also wir haben, also meine Frau und ich, so eigentlich ist es ganz streng genommen ist der Hund Frauchen fixiert. Also Poppy ist ein tibetischer Apso oder Tibeterier, wie man so gemeinhin sagt, aber ein tibetischer Apso. Knie hoch und ich höre dich, ich verstehe dich, aber ich habe gerade was anderes zu tun.
Ich kenne das, ja.
Also,
Ist obwohl ich verstehe dich, wüsste ich noch nicht mal, sondern ich weiß nur, ich höre dich, aber ich habe was anderes zu tun, das kenne ich.
Und er wird, glaube ich, also der tibetische Apso wird auch der kleine Mensch genannt, aber es hat wirklich schon eine sehr eigenständige Persönlichkeit.
Mhm. Verstehe.
Also ganz wunderbar.
Also spazieren gehen, mit dem Fahrrad fahren und so das Übliche sozusagen.
Ich bin noch langweiliger. Also wenn meine Frau mich nicht sozusagen treiben würde, in Anführungsstrichen, im besten Sinne, ich kann am ganzen Samstag und noch besser am ganzen Sonntag am Frühstückstisch verharren.
Mhm. Und Zeitung lesen. Das finde ich schon mal gut, muss ich sagen.
Stundenlang frühstücken. Ja. Also ich kann auch noch die vierte Tasse Kaffee dann irgendwann auf Strecke trinken. Nach 3 Stunden geht das auch, dann tut es nicht weh.
Ja. In welchem Stadtteil wohnen Sie, wenn Sie das...
Borgfeld.
Ah ja, in Borgfeld. Ja, ich meine, das Zeitung lesen, da lesen Sie quasi die ganze Zeitung, ne? Weil wenn man sich damit stundenlang beschäftigt. Was interessiert Sie da besonders? Sind Sie Werder-Fan?
Ich bin Werder-Fan. Mhm. Meine Frau ist Mitglied. Ich bin ja automatisch im Familienverbund irgendwie mit dabei. Wir sind jeden Samstag mit Freunden, schauen wir die Werder Spiele. Wir sind nicht so häufig im Stadion, sondern in der Regel über bezahlt-TV sitzen wir eben halt jedes Wochenende beisammen und leiden und erfreuen uns gleichermaßen an der Wundertüte Werder Bremen.
Dann ist meine letzte Frage, welche Chancen rechnen Sie Werder aus für die Saison?
Heiner Metzger.
Also...
Gibt es ja gerade sozusagen sehr emotionale Diskussionen über das, was Werder da alles gemacht hat oder auch nicht gemacht hat in der Transferphase. Ich glaube daran, dass wir uns eher im Mittelfeld und nicht, sagen wir, im unteren Drittel beschäftigen müssen. Ich glaube, dass wir nach ganz vorne performen. Da so euphorisch möchte ich im Moment noch nicht sein. Hoffen würde ich mir oder wünschen würde ich mir schön, aber schon. Aber ich sag mal, dass wir ernsthaft in Verlegenheiten geraten und im unteren Drittel uns da abmühen müssen. Daran würde jemand nicht glauben wollen.
Naja, hier auf Holz klopfen. Ja, Herr Gerber, das waren meine Fragen.
Ja.
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie extra hergekommen sind und damit wir das Gespräch führen. Und vielleicht hören wir uns demnächst mal wieder. Auf jeden Fall zum 200. Stadtjubiläum.
Auf jeden Fall.
Dankeschön.
Sie sind jetzt schon herzlich eingeladen.
Vielen Dank. Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.